vertraulich, es geht um Sünde. Dass wir die erste Bibelarbeit mit dem Thema Sünde beginnen, ist einigen vielleicht naheliegend. Ich fürchte, zu naheliegend. Dass wir meinen, Evangelisation beginnt damit, dass ich den anderen erstmal bei seiner Sünde behafte. Ich erinnere mich noch dran, die 4 geistlichen Gesetze auf Kinderformat gebracht. 1. Täfelchen, weiße Tafel, große Schöpfungstheologie. 2. Tafel, rabenschwarz. Das war die Lehre der Sünde. Da war man herausgefordert, das zu erklären. Die 3. war knallrot. Das stand für Vergebung und Versöhnung. Und die 4. war golden. Das stand für das neue Jerusalem. Das Problem ist nur, wenn wir meinen, wir müssten Menschen auf ihre Sünde ansprechen und sie zunächst zur Einsicht ihrer Sünde bringen, haben wir natürlich einen sehr negativen Einstieg. Das ist schon psychologisch und pädagogisch nicht so wahnsinnig klug, wenn ich zu jemandem komme und sage, du, ich habe mal eine kleine, wesentliche, ganz grundlegende, ausufernde Kritik an dir. Vor allen Dingen kommt man in Verlegenheit, wenn man jemand anspricht in der persönlichen Evangelisation und sagt dem armen Erstsemester, du bist eine Sünderin. Und sie sagt ihnen, warum? Ja, weil du in Sünde lebst. Ja, wieso denn? Ja, du bist schuldig. Ja, wieso denn? Du brichst die Ehe. Du bist von Geburt an nur eine moralisch verderbte Frau. Und die arme, schüchterne Frau sagt, erstens bin ich für den Ehebruch viel zu schüchtern. Zweitens komme ich gerade aus dem sozialen Jahr im Altersheim. Und drittens habe ich noch nie was gegen Gott gehabt. Ich kenne ihn doch gar nicht. Warum soll ich denn was gegen ihn haben? Dann hat man schlechte Karten. Aber auch da, wo das in Erweckungsbewegungen quasi theologisiert wurde und man sagt, den Gnadenzuspruch und die Verkündigung der Gnade darfst du dem anderen erst zukommen lassen, wenn er in Sünden zerknirscht ist. Das heißt, erst Gerichtspredigt, dann Evangeliumspredigt, ist das nach meiner Überzeugung, und ich folge da Paulus, hochproblematisch. Warum? Nun, weil der Mensch, wie wir in Römer 1 lernen, ja die Einsicht in seine eigene Situation von sich aus gar nicht haben kann. Das heißt, ich appelliere an die Einsicht eines Menschen, bei dem ich die Voraussetzung für diese Einsicht gar nicht voraussetzen kann und selber sage, das Herz eines Menschen in Trennung von Gott ist verfinstert. Er kann es gar nicht sehen. Ich käme auch nicht auf den Gedanken, einen Stock oder Stein bekehren zu wollen. So wenig hat es Sinn, ohne den Heiligen Geist und ohne das Evangelium einen Menschen bekehren zu wollen. Es ist aber auch gar nicht die Art, in der Paulus und das Neue Testament, in der Jesus selbst in seiner Zuwendung zu Sünderinnen und Sündern evangelisiert hat. Ja, fragt ihr mich dann. Aber lieber Hans-Joachim Eckstein, wieso kommt dann der Römerbrief so daher? 1,18 bis 3,20, 1. Hauptteil, die Notwendigkeit der Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes. Da hat es mir ganz immens geholfen, als ich kapierte, was der Ort des Römerbriefs ist und was das Vorgehen des Paulus ist. Paulus schreibt an eine ihm unbekannte Gemeinde, die überwiegend, so lernen wir, aus Heidenchristen besteht. Er will sich dieser Gemeinde vorstellen, um sie als Mitarbeiter zu gewinnen. Fast so wie vorhin für die Schülerarbeit will er die Römer gewinnen, weil er nämlich Spanien als Ende der Welt im Blick hat und er hofft, wenn er am Ende der Welt ist, Spanien ist das Ende der Welt von Jerusalem aus gesehen, übers Mittelmeer drüber, dann kommt der Messias, dann kommt Christus wieder. Dafür will er sie gewinnen. Wie stellt er sich und sein Evangelium nun vor? Er tut es so, wie es die Standard-Auseinandersetzungen in seiner Missionsarbeit ergeben. Er missioniert in Synagogen und spricht dort erstens Juden an, zweitens Gottesfürchtige, wie es heißt, das heißt Menschen, die wohl Heiden sind, aber Interesse haben an dem einen Gott und der hohen Moral des jüdischen Gesetzes, Sympathisanten des Judentums also. Und erst später kommen richtige Heiden dazu, wie aus dem Hafenviertel von Korinth. Die Standarderfahrung ist nun die, die auch die Apostelgeschichte wiedergibt. Am ersten Sabbat sind noch alle ganz fasziniert, wie Paulus als Pharisäer und geschulter Schriftgelehrter toll und lebendig predigt. Am zweiten Sabbat kommen die ersten Heiden dazu und noch mehr Sympathisanten und Gottesfürchtige. Und die Stammkundschaft ist schon etwas misstrauisch. Am dritten Sabbat fangen sie an zu polemisieren und am vierten Sabbat schmeißen sie ihn raus. Und erst dann hat Paulus eigentlich Gemeinden gegründet, denn ursprünglich wollte er ja alle aus Israel mit dem Evangelium erreichen. Das heißt, Paulus muss sein Evangelium im Gespräch mit seinen jüdischen Schwestern und Brüdern entfalten. Wenn Paulus selber das Briefthema von gestern Abend in einer Synagoge verkündigt hätte, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft von Gott zum Heil, soweit halbwegs, ich habe aber schon Bedenken, für jeden. Da spätestens wären seine Geschwister ausgestiegen. Halte mal, was heißt denn hier für jeden? Doch nicht für jeden, sondern für Israel als erwähltes Volk. Nein, sagt Paulus, für jeden. Israel zuerst, aber dann auch die Heiden. Und dies übrigens ausschließlich auf der Basis des Glaubens an Jesus Christus. Unabhängig von Beschneidung und Tora-Observanz, unabhängig von dem Gesetz des Mose, das nur ein Zeugnis ist von Christus, aber eben kein Heilsweg. Da standen, im Unterschied zu euch, die jüdischen Geschwister des Paulus bereits auf den Stühlen und nicht wie bei anderen Anbetungsliedern davor, auf den Stühlen und haben ihn schier erschlagen. Am Schluss haben sie es dann auch wirklich. Das heißt, dass Paulus im Stil des Dialogs, wie er es pflegte in der Auseinandersetzung, dialogisch argumentativ seine Gesprächspartner einbezieht. Wie macht er das? Nun, indem er zunächst einen Schritt zurücktritt. Okay, das Briefthema hat euch provoziert. Jetzt sage ich mal was, wo ihr mit könnt. Ist ja immer gut. Konsens bilden, eine Konzession machen, nennt man das rhetorisch. Ich formuliere eine Konzessio, wo der andere mitkommt und dann führe ich ihn dennoch zu meiner Argumentation hin. Was ist jetzt die Konzessio, wo die jüdischen Geschwister wieder vom Stuhl runterkommen? Nun 1,18. Denn Gottes Zorn wird vom Himmel her offenbart über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Endlich, Paulus, jetzt gefällst du uns. Was heißt da Gerechtigkeit Gottes zum Heil für jeden im Glauben, geschenkweise billige Gnade? Nee, Zorn Gottes, ja, das Thema gefällt uns. Kommendes Gericht, da sind wir dabei. Und über alle Gottlosigkeit der Welt, fantastisch. Ich kann in den verstrittenen Gemeinschaften, Gemeinden, von charismatisch bis gesetzlich, nie schneller ein Einvernehmen herstellen, als wenn wir über die Welt schimpfen. Nicht? Solange wir uns einig sind, dass die in Berlin und in unseren Landeshauptstädten nur Mist machen und dass die Gesetzgebung Murks ist und dass die Europapolitik Murks ist und dass die Sozialpolitik Murks ist und die Welt Murks ist und die EKD Murks ist und die Kirchenleitung Murks sind, da rücken wir kuschelig zusammen, denn Polemik nach außen bringt Kamingefühl im Inneren. Und so war es auch hier. Ihr könnt, wenn ihr Zeit habt und habt die ausführlichen Bibelausgaben mit den Schriften zwischen Altem und Neuen Testament, einmal die Schrift Weisheit lesen, die für die ersten Christen in ihrer griechischen Bibel dazugehörte. Und dort findet ihr in Weisheit 13 eine Argumentation, bei der ihr feststellt, Paulus beansprucht für alles, was er in Kapitel 1 sagt, kein Copyright. In Weisheit 13 wird so genau argumentiert wie in Römer 1,18 folgende, und zwar in Hinsicht auf die Heiden. Was macht also Paulus? In 1,18 formuliert er eine Grundüberzeugung Israels und aller Christen. Ja, Paulus ist mit Israel der Überzeugung, Gott kommt wieder und er kommt als Richter. Und er wird alle Menschen überführen ihres gelebten Lebens. Ja, sagt Paulus. Das stimmt. Und er fängt von hinten der letzten Aussage in Vers 18 an, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Und erklärt von hinten nach vorne, bis er beim Ziel angekommen ist. Wieso die Ungerechtigkeit und die Wahrheit niederhalten durch ihre eigene Ungerechtigkeit, die Wahrheit niederhalten durch ihre Ungerechtigkeit? Wieso denn? Können denn Heiden, die Gott nicht kennen, überhaupt etwas von seiner Wahrheit wissen? Ja, sagt Paulus mit Weisheit 13, mit dem Israel zur Zeit Jesu. Auch Heiden könnten Gott erkennen aufgrund der Schöpfung. Objektiv ist Gottes Wahrheit offenbar seit der Schöpfung. Ja, es stimmt. Wenn der Frühling endlich kommt, das ist dieses Mal ein doppelter Gottesbeweis, weil er so lange braucht, dann werden wir die Beweise seiner Lebendigkeit sehen. Aus dem Tod kommt das Leben, aus der Kälte kommt die Wärme. Alles blüht auf, alles singt, alles pfeift, alles tanzt. Und man hat den Eindruck, man darf die Schöpfung noch einmal miterleben. Jeder neue Morgen, wenn die Sonne aufgeht und wir mal mit den Vögeln aufstehen und nicht erst mit den Nachtigallen das Singen anfangen. Also wenn wir mit den Vögeln aufstehen, dann haben wir einen Gotteserweis. Du siehst, wie eine Mutter mit ihrem Kind zärtlich umgeht und das Kind seine Eltern anstrahlt und du hast einen Gotteserweis. Du siehst, wie mir es gestern, ich habe weggeguckt, aber ich konnte gar nicht darüber hinweggucken, wie sich zwei unter Tränen knutschend und liebend draußen im Parkhaus verabschieden. Zwei frisch Verliebte, das muss so frisch gewesen sein, dass es noch richtig Tränen brauchte, um sich für 2 Stunden zu verabschieden. Vielleicht waren es auch 3. Man sieht es, es ist ein Gotteserweis. Das Leben, wie es pulst, das Leben, wie es pulst. In der Schöpfung erkennen wir den Schöpfer. Meint Paulus aber, wir könnten jetzt quasi eine Theologie der Natur machen? Meint er, wir können in der Apologetik quasi Menschen zwingen, durch die Gotteserweise an Gott auch zu glauben? Nun, wir haben nicht die Verheißung, dass das, was evident ist, dass Gott Schöpfer ist, von seinen Geschöpfen auch erkannt wird. Wir haben nicht die Verheißung, dass wir durch einen Gottesbeweis Ungläubige zum Glauben bringen. Als ich zum Glauben kam, war jeder Frühling für mich ein Gotteserweis. Vorher fand ich den Frühling auch super, aber mit Gott hatte ich da nichts verstanden. Jede Beziehung, jede Gemeinschaft, das, was wir hier erleben, ist für mich ein Gottesbeweis. Ich wurde oft gefragt, zweifelst du denn nie an Gott? Und wenn ich evangelisiert habe, dann haben mich Schulklassen gefragt, haben sie denn gar keinen Zweifel? Und waren ganz verdattert, wenn ich sagte, dass Gott lebt, das ist mir gewisser, als dass wir uns gerade sehen und zusammensitzen. So gewiss kann der Glaube sein. Dann hat er auch Gott in der Natur erkannt. Ja, sagst du jetzt, aber was soll denn das? Das ist ja dann ein Zirkelschluss. Warum sagt Paulus, die Schöpfung ist eine Offenbarung Gottes? Unsere zwischenmenschlichen Erfahrungen, unser Angewiesensein, Offenbarung Gottes? Und gleichzeitig werden es die meisten Menschen gar nicht erkennen. Die Wahrheit der Erkenntnis des Schöpfers an seiner Schöpfung wird evident an dem Tag der Offenbarung der Herrlichkeit Gottes am jüngsten. Woran? Dass dann alle Geschöpfe Gottes vor Gott treten und sagen, du bist mein Schöpfer und ich bin dein Geschöpf. Ich hätte es wissen können, aber ich wollte es nicht wissen. Woher ich das weiß? Erstens, weil es in der Bibel steht und zweitens, weil es jedem passiert, der zum Glauben kommt. Ich saß mit 15 Jahren als CVM-Mitarbeiter da auf meinem Stuhl und habe aufgepasst, dass die anderen Jungschaler bei dieser Evangelisationsstunde nicht so viel Blödsinn machen. Und plötzlich traf mich Gottes Wort wie den Paulus vor Damaskus. Und wer vor mir stand, war mein Schöpfer. Und ich habe nicht gefragt, wer schwätzt denn da gerade? Da wird doch gepredigt, wer redet da rein? Sondern Gott sprach zu mir und ich wusste, es ist mein Gott und ich bin sein Geschöpf. Wer Gott begegnet, begegnet keinem Fremden, der begegnet seinem eigenen Schöpfer. Und hier sind wir bei dem Thema der Sünde. Der Clou ist, wer Gott begegnet, erkennt seinen Schöpfer und Gott und Herrn. Der ist aber nicht mehr fremd, sondern dann bin ich mir plötzlich selber fremd. Ich erkenne in der Liebe und Herrlichkeit Gottes meine eigene Entfremdung von meiner Bestimmung und meinem Ziel. Das ist es, was in der Gottesbeziehung, in der Gottesbegegnung passiert. Das greift aber schon weit voraus und Paulus führt es hier ja auch noch gar nicht an, sondern erst später. Ihr erinnert euch, er ist ja noch mit seinen jüdischen Geschwistern beschäftigt. Also, es ist geklärt. Und aus der Synagoge kommt kein Widerspruch. Heiden können es wissen. Sie sind unentschuldbar. Sie wollen es nur nicht wissen. Sie wollen es nicht erkennen. Und dann entfaltet er die Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, indem er zeigt, dass die Abkehr des Menschen von Gott zugleich eine Abkehr von der eigenen Bestimmung und dem eigentlichen Wesen des Geschöpfes bedeutet. Und er geht in drei Schritten vor. Die meisten Bibelausgaben machen das nicht deutlich. Man muss abtrennen 22 bis 24, Kapitel 1, 25 bis 27 und 28 bis 32. Dass jeweils die Abkehr vom Schöpfer eine Veränderung im Geschöpf mit sich bringt. Sie entehren Gott. Und wenn Gott ihnen ihren Willen lässt und gibt sie dahin in das, was sie selbst gewählt haben, dann entehren sie sich selbst. Die Menschen vertauschen Gott mit selbstgemachten Götzen. Und die Konsequenz ist, sie gehen ihren Weg und bringen in ihrem mitmenschlichen Umgang alles durcheinander. Sie wechseln ihre Geschlechtspartner, sie machen andere Menschen an die Stelle Gottes. Das heißt, die Vertauschung Gottes mit den Götzen bringt auch eine Vertauschung in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie verwerfen Gott. Und die Konsequenz ist, dass sie auch zwischenmenschlich in einen Umgang kommen, der verwerflich ist. Auch hier ganz in der Tradition macht er einen Wesenszug deutlich, den wir für uns nachher nochmal stark machen, dass die Erkenntnis schon Israels ist, dass das, was ich Gott gegenüber verfehle, Konsequenzen für das eigene Leben hat. Schon hier wird deutlich, dass das Problem der Sünde schon für Israel, hier aber für Paulus im Römerbrief ganz wichtig, das Problem der Sünde ist gar nicht die Moral, wie wir es sagen würden. Sünden und Sünde ist nicht primär moralisch zu definieren. Sünde hat etwas mit der Gottesbeziehung zu tun. Da werde ich noch drauf eingehen für uns. Nachdem er also den Konsens erreicht hat mit Israel, alle Heiden sind Sünder, jawohl. Alle hätten es wissen können, aber sie wollten es nicht wissen. Alle haben gesündigt, jawohl. Hat Paulus in 1,32 stehende Ovationen. Alle sind hellauf begeistert. Sie merken aber nicht, dass er von hinten den ganzen Vers aufwickelt. Und jetzt kommt er zu dem unschuldigen Wörtlein über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Was heißt hier alle? Und jetzt wendet er sich plötzlich zu einem Du hin, nämlich zu Israel, und sagt, deshalb bist du unentschuldbar. Denn indem du andere verurteilst, verurteilst du in Wahrheit dich selber. Du siehst den Splitter im Auge des anderen, wie wir von Jesus lernen, und übersiehst, dass der Balken in deinem eigenen Auge aus dem gleichen Holz ist. Deshalb erkennen wir das auch immer so gut, diese Zusammenhänge. Man kann den Gedankengang von Römer 2,1 folgende so auf den Punkt bringen. Am jüngsten Tag könnte Gott jeden von uns und jeden, der nicht zu uns gehört, einfach fragen, nach welchen Kriterien hast du andere Menschen beurteilt? Wir reden jetzt mal gar nicht vom Gesetz des Mose, wir reden nicht vom Evangelium, wir reden nur von deinen eigenen Normen. Und dann würde im Gericht ein jeder beurteilt nach den Normen, die er selbst an andere angelegt hat. Würdest du gerechtfertigt werden? Käme einer von uns durch am jüngsten Tag? Wenn alle Kriterien, die ich an andere anlege, an mich selbst angelegt würden? Ich sähe alt aus. Bin ich auch. Aber noch älter sähe ich aus, als ich schon bin. Das ist das, was Paulus erreichen will. Und mit vielen Windungen argumentiert er nun mit Israel und sagt, stellt euch doch mal vor, wenn es einen Heiden gibt, der Gottes Gesetz tut. Gibt es nicht eine heidnische Mutter, die zärtlich ihr Kind liebt? Gibt es nicht einen Ehemann, der zärtlich für Mutter, Frau und Kinder Verantwortung übernimmt? Natürlich gibt es das unter Heiden. Und gibt es andersrum nicht Juden, die sind zwar beschnitten und haben das Gesetz, wie Zachäus oder Levi, die Zöllner, und ihr würdet sie trotzdem als ungerecht bezeichnen? Ja, wie ist es denn jetzt? Wäre dann Gott nicht ein Heide, der moralisch lebt? Wäre der dem nicht lieber als ein Jude, der zwar beschnitten ist und hat das Gesetz, aber tut es gar nicht? Er ringt ganz dialektisch mit seinen jüdischen Geschwistern und bringt sie in der Anklage dahin, 3,9, 3,19 und 20 und 3,23. Alle Menschen sind unter der Anklage. Alle Menschen sind unter der Sünde. Er beweist hier nicht die Schuld aller Menschen, sondern er argumentiert mit dem, was Konsens ist. Aus jüdischer Perspektive sind alle Goyim, sind alle Heiden per Definition im Gottlose, draußen aus der Gemeinschaft, nicht zum Volksgottes gehören. Und was Paulus macht, ist, dass er sagt, ja, aber ihr verhaltet euch ja genauso wie die Heiden, also seid ihr auch draußen. Das ist formal zu sagen, um diesen Abschnitt einzuordnen. Jetzt wollen wir heute Morgen aber ja mehr lernen, als nur welche Funktion hatte dieser Abschnitt in der damaligen Situation im Gespräch mit Juden. Wir können nämlich Wesentliches aus diesem Abschnitt weit über das hinaus lernen. Schon gestern Abend haben wir bei unserer wunderschönen Szene mit Paulus und Tertius das Stichwort der Schöpfung in Erinnerung gerufen bekommen. Wie wird hier Gott vorgestellt und wie der Mensch? Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Gott ist der Schöpfer und der Mensch ist sein Geschöpf. Das heißt, es geht ganz grundlegend um die Erkenntnis, dass Gott den Menschen geschaffen hat als sein Ebenbild, als sein Gegenüber. Der Mensch ist zum Wir geschaffen. Der Mensch ist zur Gemeinschaft geschaffen. Gott schuf den Menschen, um ein menschliches, geschöpfliches Gegenüber zu haben. Dass er erwählen konnte, dass er lieben konnte, mit dem er alles Wesentliche teilen konnte. Er wollte mit ihnen Gemeinschaft haben. Der Mensch ist zum Wir geschaffen. Und wie eindrücklich wird das in 1. Mose 2 erzählt? Adam und Eva entdeckten sich selber als Wir, als Gegenüber. Das war mal ein freudiges Erwachen des Adam, als er das erste Mal seine Frau, die Eva, sah und sagt, man wird sie Männin nennen, weil er das erste Mal, nachdem er immer nur Tiere hatte, die er ganz gut fand und hat auch für alle Namen gefunden, aber das war nichts für ihn selber, nicht? Und dann endlich wurde ihm sein Du zum Wir geschenkt. Und dann heißt es, sie lebten dort im Paradies und waren beide nackt und schämten sich nicht. Wofür steht das? Sie konnten schwach sein. Sie konnten sie selbst sein. Ohne Scham, ohne Verlügen, ohne Verbergen waren sie nur wir im Gegenüber zu Gott. Gott ist Gott und Mensch ist Mensch. Gott wollte gar keine zweiten Götter haben. Er wollte nur ein Gegenüber haben. Gott stört es gar nicht, dass wir nackt sind. Es stört ihn, wenn wir Feigenblätter nehmen, um unsere Nacktheit vor ihm zu verbergen. Nun, warum haben die eigentlich Feigenblätter genommen? Ja, weil es halt feige ist, sich vor Gott zu verstecken, haben sie Feigenblätter genommen. Und kaum haben sie sich von Gott distanziert, waren aus dem Wir herausgefallen, haben ihr Ich entdeckt, da dekorieren sie sich, wie das früher bei Bundeswehrübungen der Fall war, mit Grünzeug und schmissen sich in die Dünen, als könnte man sich vor dem lebendigen Gott verstecken. Das war der Anfang vom Ende. Jetzt frage ich euch, was ist Sünde nach Paulus, nach Genesis 1 bis 3, 1. Mose 1 bis 3? Sünde ist nicht primär ein Fehlverhalten. Sünde hat nicht primär mit Moral zu tun, sondern Sünde ist Verfehlung der Bestimmung der Gemeinschaft mit Gott. Verfehlung der Bestimmung der Gemeinschaft mit Gott. Sünde ist Trennung von Gott. Und wenn du etwas verstehst heute Morgen, dann bitteschön, das, was wir hier zur Bestimmung des Menschen sagen und zu dem Problem, das uns als Menschen bestimmt. Nicht Unmoral, nicht Versagen, nicht falsche Taten sind unser Problem, sondern die Verfehlung des Wir. Dass wir Ich sein wollen gegen das Du, dass wir Ich sein wollen in Trennung vom Wir, dass wir selber groß sein wollen, wie mit 3 Jahren, als wir Spinat spuckend unsere Selbstständigkeit einübten zur Verzweiflung unserer Eltern. Selber groß, das kann ich schon. Und man konnte neu tapezieren, weil der Spinat an der Küchendecke hing. Das ist die Trennung von Gott, unsere Distanzierung von ihm. Positiv gesprochen bedeutet das, was macht den Menschen aus? Das, was den Menschen ausmacht, ist, dass er ein Beziehungswesen ist. Ich finde es heute faszinierend. Es ist schwer, mit Biologen und Physikern und anderen Naturwissenschaftlern über den Gottesbeweis in der Schöpfung zu reden. Und wir verheddern uns dann immer in der Sieben-Tage-Schöpfung oder der Evolutionstheorie. Ein etwas mühsamer Weg. Ich bewundere alle, die ihn immer wieder gehen. Ich sehe einen anderen Ansatzpunkt, wo eine Unmittelbarkeit der Einsicht hofft, noch mehr da ist. Wir leben im Zeitalter immer noch von Aufklärung und Individualismus. Die Pädagogik und Sozialpsychologie aber hat seit einigen Jahrzehnten die Einsicht, der Mensch ist nicht an sich, sondern wie es schon das Alte Testament sagt und die Psalmen sagen und Paulus sagen, wenn der Mensch existiert, existiert er in Beziehung. Für den Menschen kommt Beziehung nicht als ein zweites dazu. Beziehungen ist nicht das, was ich auch noch habe, sondern ich bin überhaupt nur in Beziehungen und durch Beziehungen. Das ist ganz evident vor unserer Geburt. Ohne die Symbiose mit unserer Mutter hätte sie uns nicht geduldig ausgetragen und hätte uns nicht die Chance gegeben, hätten wir nicht überleben können. Aber auch nach der Geburt noch ist es so. Ihr wisst von diesen gruseligen Versuchen, dass man die Natursprache des Menschen eruieren wollte, indem man kleine Säuglinge nicht in Beziehung versorgt hat, sondern nur Nahrung gegeben hat und hat nicht mit ihnen gesprochen, keine Zärtlichkeiten. Man wollte gucken, was wird aus einem Menschen an sich? Wie entfaltet, entwickelt sich der Mensch an sich? Was ist mit denen passiert? Alle sind sie krepiert. Den Menschen an sich gibt es nicht. Der ist nicht lebensfähig. Wenn wir sind, sind wir in Beziehung. Sünde ist Trennung von Gott. Unser Hauptproblem ist die Beziehungslosigkeit. Jetzt kommt ihr gerade in ein Alter, wo man Gegenbeispiele in der Gesellschaft zu haben glaubt. Natürlich kenne ich Kollegen von mir. Natürlich kennt ihr Streber unter euch. Die sind so aktiv, die brauchen keine Beziehung. Die sind so hektisch. Die müssen sich nur entfalten, mal Ellbogen und dann sind sie wieder mit ihrer Klappe vorne dran. Man hat den Eindruck, die sind nicht dazu geboren, um attraktiv aufzutreten und dann doch noch eine Partnerin zu finden, sondern die sind geboren, um ewig Single zu bleiben. Ich habe zu Hause Goldfische im Teich, draußen im Garten. Ein Fisch ist aufs Wasser angewiesen, wie ein Mensch auf Beziehung. Ein Fisch ohne Wasser kann nicht überleben. Manchmal passiert es aber, dass einer im Übermut aus dem Wasser rausspringt. Das heißt, der gehört in seinen Lebensraum wie ein Mensch in die Beziehung, der hüpft aber aus Versehen raus aus dem Wasser. Da könntest du anschließend meinen, der braucht kein Wasser. Warum? Der hüpft und ist lebendig und tanzt und hechelt und tut minutenlang. Bei Menschen nennt man das, was dann rauskommt, Burnout. Und andere sagen, der Mann hat noch gar nicht gebrannt. Wieso hat er schon seinen Burnout im dritten Semester? Das liegt daran, dass wir Beziehungswesen sind. Wir können nur in Beziehung existieren. Alles Leben gründet in Beziehung. Das ist das Faszinierende. Und Paulus sagt, wer Gottes Beziehung vernachlässigt, wer Gott nicht hat als seinen Grund, als den, von dem er alle Liebe und Aufwertung und Wertschätzung empfängt, für den hat das Konsequenzen. Warum? Weil er zwangsläufig kompensiert. Und jetzt kommt die Sünde, wie wir sie kennen, ins Spiel. Mangelnde Moral ist eine Folge, nicht die Ursache des Problems. Denn wir kompensieren. Wenn einer aus Liebeskummer, ich lebe direkt nebenan von Ritter Sport, ihr kennt das nicht, so Schokoladenfabrik, da kann man Bruchschokolade für einen halben Preis kaufen. Als wenn einer in einer Beziehungskrise Schokolade frisst, kiloweise und tonnenweise, dann sagt mir doch keiner, das sei ein Beziehungsersatz. Das ist Kompensation. Wenn einer vor lauter Problemen andersrum ganz dünn wird und dünn wird, bis er tot umfällt, das ist doch keine Tugend. Das ist Kompensation. Wenn einer studiert, wenn einer verhaltensauffällig wird, wenn einer nur noch auf Reichtum und Macht ist, das alles sind nicht schlimme Sünden. Das sind schlimme Folgen von Sünde. Die Ursache ist immer Mangel an Beziehung. Und wenn die Krankheit Beziehungslosigkeit ist, dann kann jede Therapie auch nur ansetzen an einer neuen, an einer tragenden Beziehung. Und deshalb kann auch Evangelisation nicht ansetzen mit dem Fieberthermometer und dem Schimpfen über die Symptome. Du hast aber Fieber, da musst du was dran machen. Sondern wir müssen ansetzen, indem wir Beziehung gewähren
und Gottes Beziehung zusprechen.
Die Folge dann der Trennung von Gott äußert sich, ganz leicht zu merken, als Schuld, als Schaden und als Schicksal. Ja, in der Tat. Durch die Trennung von Gott wurden Adam und Eva schuldig, nämlich dem liebenden Gott gegenüber. Und diese Schuld hat ihre Nacktheit, ihre Ursprünglichkeit, ihr Vertrauensverhältnis mit einem Mal zerschlagen. Sie fühlten sich nackt und waren getrennt von Gott. Schuld ist nichts, was man Leuten ausreden kann, auch nicht in der Seelsorge. Schuld ist nichts, was man einfach dadurch behebt, indem man sagt, das ist ja gar nicht so schlimm. Schuld ist eine Realität. Und wir haben unsere eigene Schuld wie einen Rucksack mit lauter Ballast auf uns, bis wir sie abladen. Und Karfreitag und das Kreuz ist der Tag und der Ort, um abzuladen, was wir an Last haben. Schuld aber auch in einer ganz anderen Weise. Wir sind nicht nur belastet von unserer eigenen Schuld, wir sind genauso belastet von der Schuld anderer. Erst jetzt sprach ich mit jemand, der vor Jahrzehnten schon zum Glauben kam bei einer Evangelisation einer Frau, und die sagte, es hat mich Jahrzehnte gekostet, um das, was meine Eltern, speziell mein Vater, mir angetan hat, im Glauben zu überwinden. Jahrzehnte habe ich gebraucht. Wenn wir das heute schaffen würden, dann wäre es für dich das wichtigste Karfreitagsfest, das du je gefeiert hast. Lass dir Zeit, um dir bewusst zu machen, was deine Schuld ist. Aber nicht weniger, lass dir Zeit, um zu überlegen, wo du Schuld anderer immer noch als Last mit dir herumträgst und noch nicht abgegeben hast bei Gott. Wo du anderen Menschen Schuld nachträgst. Aber wenn du Schuld nachträgst, wer trägt die dann? Nicht der andere, sondern du. Deine Eltern, deine Lehrer, deine Pfarrer oder wer immer dir Leid angetan hat, wer dir zu wenig Liebe und Anerkennung gegeben hat, die können schon tot sein, die sind im Altersheim vielleicht schon verkalkt und kriegen es gar nicht mehr mit. Aber die Schuld ist immer noch deine Last. Als junge Männer wanderten wir mal zu einer Berghütte hoch und hatten es total vertan, weil wir dachten, man kann mit dem Auto vorfahren. Das war aber nicht. Und dann rannten wir die letzte halbe Stunde, gut trainiert wie wir waren, und hatten hinten Rucksack, vorne Rucksack, Kühltasche und links Beutel und rechts Kisten und haben gesagt, ist doch kein Problem, wir sind ja keine Memmen, wir sind Männer, wir machen das. Und da stand 45 Minuten bis zur Hütte, wir haben gesagt, wir machen das immer zur halben Zeit und sind losgerannt. Ja, Pustekuchen. Nach 5 Minuten waren wir wie alte Menschen, die wir sonst immer ausgelacht haben. Nicht, der Schweiß lief runter und wir stöhnten und guckten uns an und sagten, wir sind nicht mehr dieselben, wir waren noch dieselben. Ballast liegt auf unserem Leben. Wie viel Ballast hast du durch Schuld in deinem Leben? Merkt ihr, ich moralisiere nicht, ich tröste. Mir geht es nicht darum, euch ein schlechtes Gewissen zu machen, sondern dass ihr euch befreit. Gott hat dir genug Kraft gegeben, um dein ganzes Leben zu gestalten. Wenn du zu wenig Kraft hast, liegt das nicht daran, dass er dir zu wenig gibt. Du hast zu viel Ballast. Schaden war die zweite Bestimmung. Überhaupt ist nur das für die Bibel Sünde, was Schaden anrichtet. Paulus macht es dann in Römer 14 für die Christen in der Gemeinde ganz deutlich. Die einen haben gesagt, wir sind Vegetarier und wir halten die Feiertage ein. Und Paulus sagt, wenn du das vor dem Herrn tust, dann ist das schon ganz okay für dich, dann mach das so. Die anderen haben gesagt, wir essen erstens Fleisch, wir sind nicht vegetarisch, wir trinken auch, mindestens außerhalb jetzt unserer Konferenz, Alkohol und wir können auch mal an Gründonnerstag Salsa tanzen, wir sind ganz frei. Und Paulus sagt, völlig okay, wenn du es mit Dankgebet machst und machst in Liebe zu deinem Gott, es trennt dich nicht von Gott, was steht dagegen? Sünde ist grundsätzlich nur, was schadet. Das heißt, um bei dir in deinem Leben rauszukriegen, was will Gott und was will er nicht, das, was dir und anderen und deiner Gottesbeziehung schadet, das will er nicht, weil es schadet, nicht weil er es dir nicht gönnt. Und umgekehrt, das, was überhaupt nicht schadet und du als Geschenk Gottes nimmst, genieß es. Der Schaden ist das Kriterium für Sünde oder Nicht-Sünde. Und das dritte, Schicksal. Das ist jetzt das eigentliche Problem. Seit Adam und Eva ist die Sünde in der Welt, die Trennung von Gott, die Verfremdung, der Knacks in der Schüssel des Wir. Und schon bei ihnen war es so, kaum war das Wir mit Gott zersprungen, zersprang auch schon ihre Ehe und der eine Schubs auf den anderen und das Wir, die Geborgenheit, war kaputt. Das eigentliche Problem der Trennung von Gott ist, sie ist nicht wie ein Stein, den ich werfe, der Schaden anrichtet. Die Sünde ist wie ein Stein, den ich bei einer Bergwanderung auslöse, wie einen Schneeball, den ich bei einer Schneewanderung an einem Steilhang auslöse. Er wird zur Lawine und ich bin nicht mehr Herr darüber. Die Sünde hat Suchtcharakter. Und da könnt ihr sehr schön erkennen, warum Gott nicht will, dass wir sündigen, weil er nicht will, dass wir uns selbst zerstören und dass wir uns selbst kaputt machen. Wenn die Sünde von Gott trennt, wenn die Sünde schadet und wenn die Sünde zum Schicksal wird, dass es also so ist wie bei einem Heroinkranken, der am Anfang noch dachte, er hat einen Lebensgewinn durch den kleinen Rausch und dann kam es nicht mehr durch den kleinen Rausch, da musste es ein größerer sein und dann wurde er so drogenabhängig, dass er nicht mehr arbeits- und lebens- und liebesfähig ist. Wenn das das Prinzip der Sünde ist, dass ich am Schluss gar nicht mehr frei bin und Herr meiner selbst, sondern beherrscht werde. Warum lässt sich denn ein Idiot überhaupt auf sowas ein? Und wenn die Welt sich schon darauf einlässt, warum sündigen wir als Christen noch? Das ist nun das Fiese an der Sünde. Hätte die Schlange im Paradies gesagt, hier bin ich, sie hatte keine Hände, sie konnte nur mit dem Kopf winken, nicht? Hätte die Schlange also im Paradies gesagt, hier bin ich, ich habe euch ein Alternativangebot. Gott verspricht euch Leben, okay, meine Alternative ist der Tod. Gott verspricht euch Anerkennung, Wertschätzung und Liebe, ich verspreche euch Einsamkeit, Hass und Unversöhnlichkeit. Wäre irgendeiner auf diese Schlange reingefallen, wie die da doppelzüngig zingelte? Nee, überhaupt nicht. Die Sünde hat nur eine Chance, denn unser Gott ist so toll, dass es keine Alternative zu ihm gibt. Sie hat nur eine Chance. Sie muss uns weismachen, dass wir in Trennung von Gott mehr haben, als wir bei Gott selber haben. Das ist aber schwer möglich. Denn Gott ist nicht nur ein geduldiger Vater, er ist nicht nur ein liebender Schöpfer, er ist die Liebe in Person. Gott ist das Leben in Person. Gott ist überschwängliche Freude in Person. Wenn einer zu ihm zurückkehrt, dann tobt da oben der ganze Himmel vor Freude. Der Himmel freut sich. Eine Alternative kannst du attraktiv gar nicht formulieren. Was also macht die Sünde? Warum sündigen wir als Christen noch? Die Schlange verspricht Adam und Eva, was sie selber gar nicht halten kann. Und sie gibt anschließend Adam und Eva, was sich beide absolut überhaupt nicht gewünscht hatten. Es handelt sich bei der Sünde um einen Etikettenschwindel. Jede Sünde, die attraktiv erscheint, ist in Wahrheit eine irregeleitete Sehnsucht nach Gott. Jede Sünde, die attraktiv erscheint, ist in Wahrheit eine irregeleitete Sehnsucht nach Gott. Es kommt mir etwas verführerisch, aufwertend, glückversprechend, euphorisch vor. Wären Eva und Adam, also mit schwäbischem Konjunktiv, nicht irreales mit 3e, wären sie damals zu Gott, ihrem Schöpfer, gelaufen und hätten gesagt, du, da war so ein kurzbeiniges Wesen, das hat uns dumme Sprüche gemacht, aber hat uns auf eine super Idee gebracht. Die hat gesagt, wir können ewiges Leben haben. Dann hätte Gott ihnen gesagt, hier ist der Baum, warum esst er nicht davon? Das ist der Baum des Lebens, von dem wir am Ostern gedenken, dass Jesus unser Baum des Lebens ist. Die Schlange hat uns gesagt, wir könnten sein wie Gott. Und Gott hätte gesagt, wie der Vater zum verlorenen Sohn, dem Älteren, dem wahrhaft Verlorenen. Du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Sie hätten ewiges Leben bekommen. Sie hätten Gottgleichheit bekommen in der Gemeinschaft mit ihm. Die Sünde ist nur so lange attraktiv, wie wir uns belügen lassen. Deshalb solltest du auch in einer Versuchung nicht einfach sagen, das will ich nicht. Denn dann musst du dich selbst belügen. Du willst etwas an jeder Versuchung. Nämlich das Glück, das sie verspricht. Geh mit all deinen Versuchungen, mit all deinen Anfechtungen, also auch den negativen Versuchungen, unmittelbar zu deinem liebenden Schöpfer und Vater und sag, Herr, hier bin ich. Ohne Feigenblätter, nackt, offen, habe ich dir etwas ganz vertraulich zu sagen. Psst, vertraulich. Dir sage ich's, denn du bist mein Schöpfer, ich bin dein Geschöpf. Ich bin nackt und du mir zugewandt. Ich bin nichts und du bist alles. Herr, ich möchte leben. Unbegrenzt leben. Herr, ich möchte lieben. Sei du meine Liebe. Gib mir meine Liebe. Und wenn ihr jetzt noch nicht genau wisst heute Morgen, wie geht das denn aus mit Karfreitag? Ich verrate es schon heute Morgen. Das Kreuz Jesu Christi ist der Beweis der voraussetzungslosen und bedingungslosen Liebe unseres Schöpfers. Adam, wo bist du? Ruft Gott seiner Schöpfung nach. Und am Kreuz ruft der Sohn, Welt, hier ist die Liebe meines Vaters. Hier ist meine Liebe für euch. Kommt zurück, meine Kinder. Lasst euch lieben. Ich biete euch Vergebung, Erlösung und wir. Alles, was ich bin, schenke ich euch. Und er ruft noch einmal, Adam, Eva, wo bist du? Bei dieser Frage ist nicht so wichtig, wo du gerade bist. Wichtiger noch ist, jetzt in der Stille, wo ich auf diese Frage hinlaufe. Hole ich meine Feigenblätter raus und schmeiße mich in die Büsche und verstecke mich? Oder krempel ich alles vor ihm aus, lass die Feigenblätter fallen und sage, Herr, all meine Schuld, all die fremde Schuld, alle Kränkungen, aller Ballast meines Lebens, ich lege es an dein Kreuz. Mein Gott, hier bin ich, Adam und Eva.